Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not Just Coding, eurem Podcast über Tech, Digitalisierung und IT. Gemeinsam tauchen wir ein in neue Technologien, spannende Herausforderungen und kreative Lösungen. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Dies ist die zweite Folge mit Nikolai. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, welche Motivation es gibt für Modernisierung, wie Regulatorik die Finanzbranche vorantreibt, zum Beispiel neue Regulatorik wie die DORA, und ein Vorgehensmodell nach Gartner vorgestellt. Viel Spaß! Okay, du hattest vorher ganz kurz eingeworfen bei der Analyse das Thema AI, also generative KI, gerade ein Riesen-Hype-Thema, enorm viele Leute beschäftigen sich damit. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, das kann mir da bei der Analyse helfen.
Ja, also im Bereich dieser IT-Modernisierung gibt es halt jetzt ein paar sehr spannende, natürlich sehr neue Ansetzungspunkte. Also die aktuelle, also diese generative KI, die aktuellen Large Language Modelle, die sind ja besonders stark jetzt, wenn es um das Verstehen von Texten und auch von Code geht, also von diesem Kontext, und können auch natürlich sehr gut Content produzieren. Also sie können Text produzieren, sie können Code produzieren. Und das jetzt in Kombination mit der Modernisierung hat natürlich ein enormes Potenzial. Weil wir haben ja vorher schon gesagt, eine der wichtigsten Herausforderungen neben jetzt diesen vielleicht strategischen ist wirklich das Altsystem oder das bestehende System wirklich zu verstehen. Das ist für die Analyse wichtig, das ist dann auch später für die Planung wichtig und das ist vor allem unheimlich, also ist entscheidend, um genau dieses Risiko, dass das neue System dann nicht plötzlich schlechter ist als das Altsystem, ist das unheimlich wichtig. Und jetzt sieht man halt, dass solche Large Language Modelle viele Dinge, die können zum Beispiel halt Spezifikationen lesen und super zusammenfassen. Oder sie können Code analysieren. Sie können Code zusammenfassen. Also die Frage, hier hast du ein Java-Programm, gib mir mal bitte eine Einschätzung, was das macht oder aus wie vielen Klassen besteht es. Das können die Systeme ja schon sehr gut. Eine Spezifikation dem System geben und sagen, ja, eine Frage stellen zum Beispiel. Also wie wird hier irgendwas berechnet oder was wird hier spezifiziert? Und das bringt jetzt natürlich enormes Potenzial teilweise mit, weil das ist ja das, was bei der Analyse aktuell auch sehr aufwendig ist. Ich meine, ich muss die Dokumente lesen. Es gibt viele Dokumente, es gibt alte Dokumente. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Dokumente sind denn relevant? Was steht da drin? Ich habe verschiedene Versionen. Also die Analyse von bestehenden, diese Asset-Analyse, Code und Spezifikationen oder auch E-Mails und was es dazu gibt, da steckt natürlich enormes Potenzial drin. Also ich mache das schon relativ intensiv, dass man halt, wenn man ein Dokument liest, eine Spezifikation parallel, das so einem Large-Language-Modell gibt und einfach sagt, was steht denn da drin? Oder spezifische Fragen. Und das kann man natürlich beim Code jetzt auch machen. Also in zwei Sachen. Entweder, um einfach einen Überblick zu kriegen oder halt wirklich unterstützend, dass man gerade diese Feinheiten nicht übersieht, wo halt irgendwie was implementiert ist, was vielleicht in der Spezifikation doch nicht nachgezogen wurde. Also das ist durchaus interessant und hat natürlich jetzt den riesen Charme, dass halt die KI, den kann ich halt auch sehr umfassende Analysen vornehmen lassen. Das ist ja das, ich meine, man muss ja immer effizient sein und das ist jetzt bei diesen Due Diligence Analysen auch immer so, man muss ja da irgendwie durch diesen Dschungel einen Weg finden. Man setzt da jetzt nicht ja 30 Leute hin und sagt, so jetzt lesen wir mal alles, was über die letzten 15 Jahre geschrieben wurde. Solchen Large-Language-Modellen kann ich natürlich schon wesentlich mehr geben. Also da kann ich sagen, hier hast du mal 35 PDF-Dateien, such mal, kontrollier das mal. Oder ist das PDF, hat das irgendeine neue Information? Also vom Prinzip her ist es natürlich, ja, es liegt natürlich nahe. Ich habe jetzt ein Modell, das darauf fokussiert ist, Texte und Code zu verstehen. Und dem kann ich auch Content generieren lassen aus diesem Code. Das ist natürlich ein super Assistent, wenn es jetzt um den ersten Schritt unserer Modernisierung geht, also diese Bestandsaufnahme und diese Analyse.
Was für mich noch ein interessanter Aspekt ist, ist also diese Code-Generierungstools, Copilot und wie sie alle heißen, die sind ja recht stark darin, zu verstehen, was sind die Bedingungen, die in meinem Code, in meiner Funktion sind und dazu zum Beispiel irgendwelche Tests zu schreiben oder sowas. Und den Aspekt, wir hatten das ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir, wenn wir modernisieren, versuchen wir immer eine Feature Parity hinzustellen. Also wir versuchen das Gleiche umzusetzen, nur mit neuerer Technologie oder mit neueren Ansätzen. Und ganz oft bei so Legacy-Systemen, klar, man hat dann irgendwelche Tests, aber das ist jetzt nicht sauber durchgetestet normalerweise. Da sind vielleicht ein paar Aspekte drin, die nie einen Test gesehen haben und die wurden halt irgendwie mal hingewurschtelt und dann war es dann da und man hat jetzt nicht nochmal genau einen Test dazu geschrieben und sowas. Und dafür, also so aus der eigenen Erfahrung raus, da habe ich das doch schon mal gesehen und benutzt, dass so ein Code-Generator mir zumindest eine Orientierung für einen Test gibt, dass ich so ein grobes Framework habe, wo ich weiß, ah, okay, das sind die Branches, also die Bedingungen, die da durchlaufen, so durchläuft ja die Methode, welche Inputs gehen da rein, was kommt da raus in den Fällen und solche Sachen.
Ja, genau. Also ich meine, man kann das ja so mehrstufig dann einsetzen. Die erste Stufe, die hatten wir gerade, da habe ich jetzt aktuell natürlich noch das geringste Risiko, weil das System, wenn mir das mein Code analysiert, ich muss natürlich aufpassen, das kennen wir alle, kommen wir vielleicht noch zu Chancen und Risiken. Aber die Systeme sind natürlich nicht ganz deterministisch, das ist klar, also es ist jetzt nicht so und ich muss auch schon ein bisschen, also ich hatte auch schon Analysen, wo ich gesagt habe, ein Dokument analysiert, wo ich dann, wo man muss das mit Stichproben einfach verifizieren, auch Antworten bekommen, wo ich gesagt habe, das glaube ich jetzt nicht und das kann man dann auch lösen, aber der Teil ist natürlich, da ist das Risiko überschaubar. Der zweite Teil hat natürlich dann nochmal mehr Potenzial, gerade wenn ich versuche, die Feature Parity herzustellen, wenn ich sage, okay, das System soll mir einfach bei der Modernisierung die Schritte, die ja eigentlich, wo man sagt, die ist doch einfach, macht das Gleiche nochmal, mir umsetzt. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, klar, der erste Schritt dazu ist halt, sich diesen Kontext über Tests zum Beispiel, also über JUnit-Tests oder andere Tests bereitstellen zu lassen, was schon sehr viel hilft, weil man dann einfach sagen kann, okay, jetzt habe ich ja schon mal das Risiko gut gedeckelt. Ich kann jetzt dann halt den Entwickler schreiben lassen und krieg eine gute Einschätzung, beziehungsweise eine gute Sicherheit, dass ich sage, okay, also das wird jetzt das gleiche Feature-Set auch wieder erreichen. Der nächste Schritt ist natürlich dann, dass ich auch bei der Generierung von Code irgendwann natürlich diese KI einsetze, weil gerade jetzt bei der Modernisierung von Systemen, wenn ich so eine Gartner-Strategie habe und ich habe das, also ich habe jetzt nicht den Big Bang, was einfach nicht zu empfehlen ist, dann gibt es halt auch immer wieder Komponenten, wo man sagt, ja, die will ich eigentlich funktional gar nicht ändern. Ich muss sie aber nur irgendwie entweder technologisch auf eine neue Stufe bringen oder ich muss sie ein bisschen architektonisch verändern. Aber im Prinzip wäre mir schon recht, wenn jemand, der sehr sorgfältig ist, also so eine KI, die das dann einfach 1:1 nachimplementiert. Da muss man halt jetzt sehen, das ist jetzt gerade noch so, wie zuverlässig das ist. Also so, wir haben klar überall und auch an den Unis die Experimente, wo man Code einfach generieren lässt. Mal sehen, wie schnell sich das entwickelt. Aktuell würde man sich jetzt wahrscheinlich noch nicht sofort trauen, so sagen, den Code gebe ich jetzt in Produktion. Aber da steckt schon sehr, sehr viel Potenzial drin, muss man sagen.
Ja, du hattest es schon gesagt, wir sprechen heute auch noch ein bisschen über die Chancen und Risiken. Eine Frage, die wir aber jetzt öfter schon hatten und wo wir auch drüber gesprochen haben, also wir hatten die Frage, warum modernisiere ich? Und wir hatten ganz oft die Thematik, okay, beim Modernisieren, ich behalte im Endeffekt die Aspekte, ich behalte die Feature Parity, ich möchte das gleiche System entwickeln, nur mit neuerer Umgebung, wie du es gesagt hast. Warum entscheide ich mich nicht einfach zu sagen, okay, komm, ich werf's raus, ich mache alles neu. Neuentwicklung, das ist das Einfachste. Wir hatten den Aspekt, dass wir sagen, das ist die letzte Strategie, quasi ein Rebuild oder ein Replace. Warum würde ich das nicht immer wählen? Warum würde ich manchmal sagen, nee, ich möchte eine Modernisierung im kleineren Rahmen haben?
Ja, weil, wie wir eingangs gesagt haben, natürlich der Grundaspekt, dass solche Systeme so lang laufen, sich natürlich jetzt auch auf die funktionalen Einsatz im Unternehmen auswirkt. Also die Systeme, die sind da, weil sie erfolgreich sind und die sind dann halt mit ihrer Funktionalität einfach ein wertvolles und manchmal ein kritisches Asset. Und das sieht man halt dann, mein Gott, wenn ein Unternehmen in der Rolle ist, dass es sagt, ich will wirklich einen Großteil dieser Funktionalität, will ich gar nicht mehr. Aber dann stellt sich die Frage meistens nicht, weil dann kommt irgendein ganz neuer Bereich und dann baut man normalerweise in der Regel ein neues System, das einfach daneben lebt und vielleicht das alte mal ablöst. Also meistens ist es ja so, dass ein wirklich substanzieller, funktionaler Teil der Software für das Unternehmen ja lebensnotwendig oder auf alle Fälle wichtig ist. Und jetzt muss ich halt überlegen, die Neuimplementierung ist für uns Entwickler und Techniker immer die eleganteste, aber die steht und fällt halt damit, dass die Spezifikation und die fachlichen Anforderungen auch vollständig dokumentiert und bekannt sind. Und das ist es ja halt nicht immer. Und sonst hätte man das ja nicht. Die Systeme funktionieren. Und klar kann man im Zweifelsfall jede Funktion im Code analysieren, aber es gibt dann meistens halt nicht, oder es ist wahnsinnig aufwendig zu sagen, so jetzt hole ich mir die gesamte Funktionalität und spezifiziere sie so, dass eine Neuimplementierung risikolos ist. Und insofern ist natürlich das jetzt vor allem mit dem Hintergrund, dass die Systeme ja produktiv im Einsatz sind, ist diese Wiederverwendung zumindest von ausgewählten Komponenten, in welcher Form auch immer, schon immer eine Option, die man, da kommt man gar nicht dran vorbei. Und drum gibt es ja auch so Systeme oder Ansätze wie von Gartner, die halt sagen, ja, aber du musst es jetzt, klar kannst du dich entscheiden von nur ein bisschen Encapsulate bis hin zu komplett neu entwickeln, aber nicht für alles, sondern vielleicht ausgewählt für bestimmte Komponenten. Und dann kann ich das halt so bauen, dass ich auf der einen Seite die neuen Anforderungen oder vielleicht auch zukünftige komplett abdecken kann, aber trotzdem halt diese bewährte Funktionalität rüber retten kann und auch nicht verlieren kann. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das auch der Worst Case. Ich baue jetzt, hatte ich auch schon, man baut ein neues System in der Hoffnung oder in dem Bewusstsein, dass das eigentlich, sage ich jetzt mal, zwar in anderer Form, aber funktional das Gleiche kann wie das alte und stellt zu spät fest, dass man Sachen einfach übersehen hat. Und dann steht man beim neuen System vor mindestens der gleichen, wenn nicht noch einer größeren Herausforderung, weil dann einfach die Funktionalität nicht passt. Und darum will man das halt, will man da halt auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, also das Feature-Set von dem bestehenden System, das will ich schon übernehmen.
Jetzt hast du es ja auch gerade schon gesagt, mit dieser Modernisierung sind oft Risiken verbunden, die ich eben abwägen muss, um herauszufinden, wie viel Risiko bin ich bereit zu übernehmen, sobald ich eben anfange, vielleicht im Source Code wirklich was zu ändern, dann habe ich das Risiko, dass potenziell meine Funktionen so nicht mehr funktionieren, wie sie anfänglich funktioniert haben oder ähnliches. Welche Risiken gibt es denn da, die ich mir bewusst sein sollte?
Ja, also das zentrale Risiko jetzt aus meiner Sicht ist natürlich das technologische Risiko, dass ich jetzt diese Veränderungen, auch wenn sie punktuell sind, dass die insgesamt nicht so kompatibel oder so gut funktionieren, wie man sich das jetzt auf dem Papier vorstellt. Also, dass das System, das Zusammenspiel von neuen, von ausgewählten Modernisierungsmaßnahmen nicht so reibungslos funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und wir wissen das alle, die Technologien, die wir einsetzen und oder Architekturparadigmen oder auch Basisbibliotheken, die haben immer so ein bisschen einen Gap zwischen dem, was beschrieben wird und in dem, was man in der Praxis einsetzt. Da ist dann irgendeine Kommunikation mit der Datenbank und dann ist sie in der Praxis doch ein bisschen langsamer oder vielleicht doch ein bisschen instabiler und ist, oder unter Last funktioniert die nicht so gut. Und das ist ein Risiko, dass ich mir halt dann ein System einfange, das vielleicht doch instabiler ist, einfach durch die nicht optimale Kommunikation, entweder von Technologien oder von diesen Modernisierungsvarianten. Und das ist natürlich dann ungünstig, vor allem vor diesem Hintergrund, dass ja in dieses System investiert wird mit der Maßgabe, die meisten Funktionen gibt es ja schon. Das andere Risiko, was man halt häufig nimmt, ist, dass man die Chance verpasst, bei der Modernisierung funktionale Schulden irgendwie abzubauen. Also dass man, es gibt ja Mängel, die ein System hat und die werden einfach überdeckt, weil das System an sich ja erfolgreich ist. Und wenn man das übersieht, dann gibt es natürlich das Risiko, dass man falsche Designentscheidungen wieder in das neue System mit reinholt. Da muss man halt einfach aufpassen oder es ist häufig auch ein Kommunikationsproblem. Man entdeckt es schon, aber man muss es halt sauber auch motivieren. Ja, final natürlich, das ist eine Controlling-Geschichte. Man will ja eine Modernisierung nicht zuletzt auch deswegen machen, weil man sich ein bisschen Kosten sparen will. Nicht immer, aber häufig ist das natürlich schon ein Grund, dass man sagt, hey, das ist ein Teil der Software, die funktioniert seit Jahren. Die will ich nicht neu schreiben. Also mache ich nur das, was notwendig ist. Es passiert aber schon häufig, dass ja durch die eben genannten Risiken insgesamt dann die Gefahr besteht, dass die Modernisierung doch teurer wird als die Neuentwicklung. Und das ist natürlich auch ein Fall, den man unbedingt vermeiden sollte.
Was für mich vielleicht noch interessant ist, wenn ich jetzt so eine Modernisierung angehe, dann habe ich ja ganz oft das Bestandssystem und ich fange an, Dinge da drin zu ändern. Da gibt es ja sehr viele Risiken, die ich mit bedenken muss. Wir hatten es gerade schon gesagt, dass die Funktionalität sollte irgendwie gleich bleiben, also trotz änderndem System. Aber da sind ja auch so Aspekte drin, wie häufig betreibt ja nicht jemand die Software nebenbei mal kurz und muss irgendwas tun, sondern da sitzen Teams, die das Operationale pflegen und die brauchen vielleicht neues Wissen, was ich denen einarbeiten muss über die neuen Technologien, die verwendet werden oder neue Ansätze, die in diesem System jetzt auf einmal vorhanden sind. Dann habe ich oft vielleicht sowas wie, ich brauche ein parallelen Betrieb zwischen der alten, älteren Version und der neuen, weil es noch nicht vollständig modernisiert ist und deswegen muss ich das ja gewähren. Da gibt es ja auch, also gerade aus diesem Operations-Aspekt gibt es ja eine Menge Risiken, die man bedenken muss, wenn man an so ein Unterfangen geht.
Ja, also dieses Change-Management an sich, was jetzt gar nicht mal mit so viel mit der Technologie zu tun hat, ist sicherlich ein ganz entscheidender Faktor und sollte man auch bedenken und wenn man ein größeres Team hat, vielleicht auch mit irgendeiner Position besetzen. Das betrifft ja alle Bereiche. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, auf die Situation. Also es gibt bestehende Systeme, die sind so stabil, dass sie sich eigentlich in so einem normalen Projektzyklus nicht wesentlich verändern. Das heißt, man kann sozusagen die Modernisierung ganz gut parallel angehen. Ist heutzutage wahrscheinlich eher die Ausnahme, aber ich sage jetzt mal, die Altsysteme werden in der Regel nicht wöchentlich abgedatet. Aber das ist mal ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Wie koordiniere ich diese Modernisierung mit der eventuell notwendigen Weiterentwicklung des Altsystems? Und dann muss ich ja, wie du gesagt hast, natürlich schauen, ich muss zwar ein neues Team wahrscheinlich ein bisschen einführen, weil das ist oft organisatorisch gar nicht möglich, dass das Team, das das Altsystem betreut, Zeit hat, beim neuen System mitzuentwickeln. Ich darf das aber natürlich nicht so zwei Inseln machen. Das heißt, die müssen voneinander wissen, trotz des Tagesgeschäfts. Und die müssen ja A, motiviert sein, auch die neue Architektur, neue Technologie zu übernehmen. Und sie müssen halt auch so ein bisschen den Freiraum haben, das neue System dann auch kennenzulernen. Die nicht technischen Herausforderungen, die sind nicht zu unterschätzen.
Ich glaube, wir haben vieles, was man bei so einem großen Unterfangen eben nicht unterschätzen sollte. Vielleicht fasse ich das nochmal grob so ein bisschen zusammen. Wir hatten darüber gesprochen, was die Motivation ist und kamen dann auch kurz zu dem Thema DORA, Regulatorik und Ähnliches. Und dann sind wir jetzt weiter über das Vorgehensmodell. Und da hatten wir eben diese, ich sag mal, drei Punkte. Wir müssen das Bestandssystem analysieren. Wir müssen ein bisschen drüber schauen, was sind die Anforderungen, die an dieses System gestellt wurden? Was sind die Funktionen, die es abdeckt? Welche Komponenten werden benutzt? Also da gibt es einfach einen großen Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Und häufig wird der aber so ein bisschen umgangen oder ein bisschen ignoriert, weil man eben häufig so eine Modernisierung damit anfängt, wo der Schuh drückt. Also, ja, sie haben am Anfang gesagt, man modernisiert, weil, keine Ahnung, die Datenbank ist zu langsam oder wir müssen jetzt eine neue andere Datenbank benutzen. Wir dürfen jetzt keine, weiß ich nicht, Oracle mit DB mehr nutzen, sondern wir müssen irgendeine Open-Source-Datenbank benutzen. Wollen wir das tauschen? Und dann fängt man da mal an, statt dieses Vorgehen zu geben, einfach mal anzufangen und dann festzustellen, ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das vielleicht ganz anders aufgezogen. Fangen wir mit dieser Analyse an und schauen uns an, was sind die ganzen Bestandteile des Systems, was erfüllen die, was tun die, wie interagieren die miteinander und Ähnliches. Dann kann ich mir daraus meistens eine Strategie herleiten. Da hatten wir über dieses Gartner-Modell gesprochen, Encapsulate, Rehost, Replatform und so weiter bis zum Rebuild, wo ich es eben ersetze durch ein anderes System. Hatten darüber gesprochen, auch darüber gesprochen, wie man auswählen kann, welchen dieser Schritte, welche dieser Modelle ich befolge. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir eben nicht ganz, auch wenn es oft so dargestellt wird, dass man eben nicht ganz sagen kann, okay, ich fange mit dem Encapsulate an, mach dann weiter mit dem Rehost, sondern dass man halt vielleicht, wenn man einen Rehost auf eine Cloud-Plattform zieht, dass man dann schon feststellt, okay, da muss ich irgendwie die Architektur auch betrachten und muss vielleicht einen Re-Architect irgendwie mitmachen, weil sich dann auf einmal Anbindungen ändern, netzwerkseitig was ändert, Latenzen kommen auf einmal dazu, die vielleicht vorher gar nicht dabei waren, die ich bedenken muss und Ähnliches. Und dann hatten wir ein bisschen drüber gesprochen, wie ich eben bewerte, welche Strategie ich nehme und auch wie ich vorgehen möchte, also diesen Bewertungsaspekt. Da war auch ganz wichtig, dass es eine neutrale Bewertung ist, dass es eben wichtig ist, dass man offen darüber kommuniziert, dass man vielleicht nicht die neuesten Technologien nutzt, die gerade da sind, einfach nur der Technologie wegen, sondern dass man das nutzt, was dem System am meisten Mehrwert bringt, sodass man eben bei der Modernisierung nicht einfach das Neueste von Neuesten einfach nur nutzt, der Technologie wegen. Dann hatten wir ein bisschen drüber gesprochen, wie uns generative KI helfen kann, gerade in dem Analyseteil, also das Verständnis von, wie generative KI das Verständnis bei Spezifikationen verbessert oder Spezifikationsdokumente zusammenfassen kann, ein bisschen ein klareres Bild gibt, wie das ganze System funktioniert und eben diese Analyse hat. Und jetzt hatten wir ein bisschen drüber gesprochen, warum möchte ich nicht neu implementieren, was sind so Risiken, die mit so einem Thema kommen. Und wie fange ich die ab? Wie kann ich dagegen vorgehen, dass ich nicht in diese Risiken, diese Probleme, die damit verbunden sind, eintrete? Vielleicht aus deiner Erfahrung noch, du hast ja gesagt, du hast jetzt auch schon mehrere solcher Projekte gemacht. Wie erfolgreich ist dieser Ansatz? Wie gut funktioniert der? Wo hat der manchmal vielleicht ein bisschen Haken?
Also wie überall ist es natürlich so, dass jedes Projekt dann so seine Eigenheiten hat, das ist klar. Also wenn man so ein paar Beispiele nimmt, wir hatten teilweise sehr positive Erfahrungen, wenn es jetzt um so ein Rehosting ging. Also wir haben Systeme mit einer alten Architektur, so eine ganz klassische Dreischicht-Architektur, also Datenbank, Application Server, Frontend, sehr problemlos in verschiedenen Konstellationen zum Beispiel in so eine Cloud ziehen können, weil da einfach die Cloud-Infrastruktur ja doch sehr flexibel ist und für alle Anforderungen, die jetzt so ein Legacy-System hat, sei es jetzt irgendeine Batch-Steuerung oder die Kommunikation mit der Datenbank, eigentlich genügend Ressourcen in verschiedensten Formen bereitstellt. Also solche Sachen haben gut funktioniert. Wir hatten, das habe ich vorher schon so ein bisschen gesagt, in anderen Projekten Herausforderungen, was die Analyse angeht. Also das war so unerwartete Herausforderung, dass einfach ein System, das da war und wo man auch das im Grunde, das man auch testen konnte und das Frontend sehen konnte, dann einfach doch wesentlich mehr Funktionalität implementiert hat und plötzlich dort halt dann die Aufwände nicht mehr die waren, die man so ursprünglich geplant hat. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass der Umstieg in modernere, jetzt zum Beispiel Microservice-Architekturen in der Regel ganz gut funktioniert. Also das ist jetzt auf der konzeptionellen Seite, also es ist meistens keine allzu große Herausforderung, weil die Altsysteme auch ja schon immer eine fachliche Struktur haben und die dann in so Microservices umzusetzen, jetzt mal auf der konzeptionellen Ebene, das funktioniert aus meiner Erfahrung meistens ganz gut. Was oft ein bisschen unterschätzt wird, ist dann bei neuen Architekturen die Komplexität, die ich mir dann einfach im Betrieb einhandle. Aber das ist halt auch ein bisschen eine Erfahrungssache. Was, und das haben wir jetzt im Thema des Change Managements, glaube ich, auch schon diskutiert, was häufig halt eine Herausforderung ist, die man nicht so am Schirm hat, ist eben, dass diese ganzen Stakeholder, die bei so einer Modernisierung, und da habe ich halt viele, es ist jetzt nicht so, bei einer Neuimplementierung habe ich sie auch, aber da ist es eine andere Welt. Bei so alten Systemen habe ich relativ viel Stakeholder und dass die alle irgendwann sich in die gleiche Richtung bewegen. Das ist was man wie so häufig halt unterschätzt, wenn man so eine Modernisierung halt nur aus der technologischen Brille sieht. Also da muss man halt auch immer drauf achten, dass den Verantwortlichen in Unternehmen nahelegen, dass sie da halt auch schauen, dass die Teams da auch sich dazu committen. Weil sonst kommt man halt, und das ist bei der Modernisierung, sind dann oft so Kleinigkeiten. Ne? Geht halt irgendwelches Know-how verloren oder irgendwas wird vielleicht nicht bereitgestellt. Und das hat dann sehr viel mehr Auswirkungen als jetzt vielleicht bei einer Neuentwicklung.
Von deiner Erfahrung her, hast du jetzt schon gesprochen, was sind so die Herausforderungen ganz oft? Was läuft gut? Der Ansatz läuft gut. Was würdest du sagen, wie messe ich oder wann kann ich feststellen, okay, meine Modernisierung, so wie ich sie vorgenommen habe, war erfolgreich oder?
Naja, das Migrationsprojekt, also das Modernisierungsprojekt, klar, ist erfolgreich, wenn es im Rahmen der geplanten Kosten das auch umgesetzt hat und wenn sich dann zeigt, dass die aktuellen, aber vor allem auch die zukünftigen Anforderungen ja jetzt ohne größere Bauchschmerzen umgesetzt werden, ist es eigentlich für die Entscheider meistens zu wenig, weil zu sagen, jetzt investierst du mal und wir schauen, dass wir in dem Kostenrahmen bleiben und ja, ich weiß nicht, in 2, 3, 4 Jahren, wenn da eine neue Anforderung kommt, dann bist du darauf gewappnet, das ist meistens zu spät. Insofern, also man sieht es natürlich, wenn man ganz konkrete Probleme hat, klar, wenn man die löst, also jetzt sowas wie so regulatorische Anforderungen, wenn ich einfach sage, ich brauche eine kürzere Wiederanlaufzeit oder ich muss irgendwelche Verschlüsselungsanforderungen erfüllen, dann kann ich das natürlich da ganz klar messen. Bei allen anderen Sachen bewährt sich es natürlich, wie heute üblich, auch die Modernisierung möglichst iterativ anzugehen und jetzt nicht sozusagen zu sagen, okay, jetzt mache ich auch wieder ein Big Bang, um einfach schon bei ersten Modulen, die ich jetzt zum Beispiel nach diesen Gartner-Modellen umstelle, schon individuell anhand solcher Kriterien zu messen, ob ich jetzt in die richtige Richtung gehe, also ob dieses System jetzt skalierbarer ist, also ob ich vielleicht mehr Geschäftsprozesse abwickeln kann oder ob ich, wenn ich jetzt in die Cloud gehe, irgendwie eine andere Kostenstruktur habe, was ich jetzt vielleicht in ausgewählten Bereichen dann schon messen kann. Und dann sehe ich natürlich, ob die Modernisierungsstrategie erfolgreich ist. Also klar, letztlich möchte ich ja das, ich muss, das haben wir ja schon gesagt, also ich sollte ja nicht modernisieren, weil es halt schick ist. Das kann man auch machen, aber das ist meistens, sondern ich modernisiere ja Und ich muss mir immer genau überlegen, was möchte ich oder was muss ich jetzt erreichen? Und das können technologische Ziele sein, neue Standards oder neue Betriebsmodi, Kostenstrukturen, neue Plattformen oder funktionale Ziele. Und wenn ich das iterativ mache und mir dann halt auch für jede Iteration die Ziele immer im Fokus behalte, dann kann man schon ganz gut messen, ob ich jetzt da auf dem richtigen Weg bin.
Cool. Ich glaube, wir sind mit dem Thema soweit durch. Ich würde dich jetzt noch eine Sache fragen. Die letzte Frage. Wenn jemand mehr über dieses ganze Thema Modernisierung lernen möchte, mehr Informationen haben möchte, hast du irgendwie Leseempfehlungen, Dinge, die man sich angucken sollte, die man mal gelesen haben sollte, wo man was gehört haben sollte? Wonach sollte ich googeln im Endeffekt?
Also man kann natürlich zu dem Thema Modernisierung ganz normal googeln. Wir haben das ja selbst gemacht. Wir haben ja zusammen hier mit euren Kollegen von der Novatec da auch ein White Paper geschrieben, bei dem wir die wichtigsten Sachen mal so ein bisschen zusammengefasst haben. Man muss sagen, das ist natürlich ein umfassendes Thema, also weil die Modernisierung an sich, das betrifft ja im Grunde alle Aspekte eines IT-Systems. Insofern gibt es jetzt da auch nicht die Standardquelle. So haben wir jetzt auch oder versuchen es immer wieder ja jetzt auch mit euren Kollegen so verschiedene Aspekte in so ein paar Veröffentlichungen einfach zu betrachten. Was man als Fazit dazu natürlich noch sagen kann, ist, dass man den Kunden nur empfehlen kann, das Thema nicht, wie es so häufig passiert, nicht erst dann anzugehen, wenn die funktionale Anforderung einfach nicht mehr erfüllt wird. Weil es ist ein riskantes und durchaus umfassendes Thema, diese Modernisierung, und betrifft ganz viele Bereiche. Allerdings sind die ersten Teile, über die wir heute viel geredet haben, nämlich diese Analyse, das ist eigentlich das, was sich immer lohnt. Wir hatten es jetzt bei so Regulationsthemen wie DORA, muss man das sowieso machen. Das heißt, hier so den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich schaue mir mal an, auch wenn es mir noch nicht so, der Schuh noch nicht so stark drückt, ich schaue mir mal an, wo mein System denn Modernisierungsbedarf hat und wo könnte denn die Reise hingehen, und auch schon mal vielleicht die ersten Ideen für eine Strategie zu machen. Also das würde ich immer eher früher als später machen. Das ist auch kostentechnisch überschaubar und hilft einem dann natürlich wahnsinnig, wenn es dann wirklich an manchen Bereichen einfach keine Alternativen mehr gibt.
Du hast es auch schon gesagt, dass das DORA zum Beispiel oder auch andere Regulatorik ja solche Dinge auch irgendwie vorschreiben, dass man da gewisse Analysen benötigt, eine gewisse Sammlung an, also ja, einfach eine gewisse Dokumentation des Bestandssystems haben muss. Entsprechend ist es nämlich an immer hilfreich und entsprechend ist es immer von Vorteil, das zu haben.
Genau.
Und sei es nur, wenn man es macht, um es abzuhaken, um dann, wenn man in 5 Jahren merkt, so langsam müssen wir vielleicht doch einen größeren Schritt hier wagen, vielleicht doch irgendwas zu machen, einfach schon was zu haben, worauf man aufbauen kann und eben nicht wieder von Null auf anfangen muss.
Ja, genau. Und man kann das halt dann schön, ich meine, man muss es machen, man musste das auch schon vorher machen. Ich meine, Banken und Versicherungen, die kennen das, man muss seine wichtigsten IT-Assets schon irgendwie dokumentieren. Aber wie du gesagt hast, man macht es halt häufig, weil man es machen muss. Man kann aber natürlich jetzt gerade, wenn ich Bereiche habe, wo ich sage, hier steht irgendwie eine Modernisierung an und ich habe halt Anforderungen im Markt und ich will ja da auch irgendwie am Markt vorne mitspielen, dann kann man das natürlich nutzen und so diese ersten Schritte einfach schon mal bewerten. Und wenn man im Hinterkopf hat, dass diese Strategien, wie sie jetzt halt Gartner vorgibt oder vorschlägt, dass es verschiedene Modernisierungsalternativen gibt, die man auch in gewissem Maße kombinieren kann und dass moderne Architekturen auch modular sind, dann kann ich das halt auch in der Regel ein bisschen iterativ und in mehreren Schritten machen. Und damit minimiere ich halt A, das Kosten, aber halt auch dieses Betriebsrisiko enorm. Und insofern kann man wirklich nur empfehlen, diese ersten Schritte nicht auf die lange Bank zu schieben und dann zu sagen, ja, das mache ich erst, wenn das Riesenprojekt der Modernisierung ansteht, sondern das würde ich immer eher früher als später machen.
Cool. Nikolai, ich glaube, wir sind hier durch. Ich sehe auch gerade, wir haben 1,5 Stunden. Also ist eine schöne
Länge.
Ist
auch ein spannendes Thema.
Ja, wir könnten noch viel, viel, viel länger über viel, viel tiefere Themen reden. Vielleicht gibt es dazu auch bald eine zweite, dritte, vierte Session. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke.
Es hat mich gefreut, mit dir sprechen zu können. Und dann hoffen wir doch, dass wir uns vielleicht mal wiederhören.
Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Das war's mit der aktuellen Folge Not Just Coding. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest neue, spannende Einblicke gewinnen. Wenn der Podcast dir gefällt, lass uns doch gerne eine Bewertung da und teile ihn mit jedem, den es interessieren könnte. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.